Silvolino Stories, der Unfall. Ein Stamperl Schnaps und die dazugehörige Flasche hatte er auf den kleinen Abstelltisch neben seinem ledernen Wohnzimmersessel abgelegt. Der Raum war sehr schlicht eingerichtet. Zu seiner Linken hing ein Gemälde an der Wand, eine abstrakte Zeichnung. Auffallend war die spezielle rote Farbe, die sich förmlich durch das Bild schlängelte und konstant den Farbton und die Intensität wechselte. Seine blauen, rauledernen Loafers hatte er nach wie vor an. Die Schuhe waren komplett durchnässt. Dreck in Form von braunem Schlamm haftete an ihnen. Die Beine sehr maskulin auseinandergespreizt, bewegte er das linke Bein langsam auf und ab, als würde er es in einem bestimmten Takt bewegen. Das Bein wurde sachte hinaufgezogen und fiel dann wieder wie eine Guillotine zu Boden. Er bewegte seine Finger langsam, fast geräuschlos, über das Leder der Sessellehne. Konstant starrte er auf einen Adventkranz, der sich 2 Meter vor ihm auf einem Tisch befand. 3 der 4 Kerzen brannten. Daneben eine leise hörbar tickende Uhr. 1 Minute vor Mitternacht. Der Zeiger bewegte sich beharrlich von Sekunde zu Sekunde. Er atmete unregelmäßiger und häufiger. Jetzt tappte er mit beiden Händen über das Leder und verzog sein Gesicht, als würde er von etwas angewidert sein. Auf dem Abstelltisch lag eine Streichholzschachtel. Langsam bewegte er seine rechte Hand in deren Richtung und nahm sie behutsam. Nun stand er vorsichtig auf und ging auf den Kranz zu, bis er direkt vor ihm stand. Er beugte seinen Kopf hinunter und hielt inne. Die 3 brennenden Kerzen vermittelten fast den Eindruck, sie wären ein eigener Organismus. Bedächtig bewegten sich die Flammen hin und her, nahezu grazil. Seine Augen hafteten an einer der Flammen. Dann schweifte sein Blick an der Uhr vorbei. 10 Sekunden bis Mitternacht. Das Streichholz knisterte an der Reibefläche. Bedächtig bewegte er es Richtung Kranz. Allmählich begann der Docht zu brennen. Ein scharfer Blick zur Uhr. Mitternacht. Er warf das verbrannte Streichholz neben den Kranz auf den Tisch, ging zurück zum Wohnzimmersessel und schenkte sich Schnaps ins Stamperl ein. Noch einmal drehte er sich zum Kranz um. Zitternd hob er das Glas kaum sichtbar. Dann stürzte er den Schnaps in einem Zug hinunter. Beim Verlassen der Wohnung griff er sich seine schwarze Anzugjacke. Hastig verschloss er die Tür. Nachdem er den Schlüssel eingesteckt hatte, zog er aus einer Jackentasche ein paar Lederhandschuhe. Er verließ sein Grundstück und bog auf eine asphaltierte Straße. Abgesehen von seltenen Straßenlaternen war es stockdunkel. Wohnhäuser zur rechten und Wald zur linken. Der Wind schlängelte sich durch das Geäst. Seelenruhig marschierte er durch die Finsternis, den Blick immer starr nach vorne gerichtet. Dann bog er plötzlich in den Wald ein und verschwand in der Finsternis. 1 Jahr später.
Herr Weinzierl! Herr Weinzierl! Herr Weinzierl!
Entschuldigen Sie einen Moment. Sie hob leicht die Hand, um sich für ihn zu entschuldigen.
Einen Moment, Frau Knautz.
Sie schloss die Tür des Bürgermeisters wieder.
Ja, weißt was, wir gehen heute trotzdem am Abend fein essen. Meine Mutter kann die 2 Halunken schon in Kontrolle halten. Mach dir da keine Sorgen.
Was soll das jetzt wieder heißen?
Als ob. Kommt nicht in Frage. Meine Mutter will sie doch auch einmal haben.
Bitte, jetzt sei nicht kindisch.
Ja.
Also, bis später. Herr Weinzierl stand von seinem ledernen Chefsessel auf und ging zur Tür. Frau Knautz wies ihm den nächsten Bewohner zu. Weinzierl begrüßte ihn über die Maße innig und ließ ihn in seinem Büroraum Platz nehmen.
Also Peter, was gibt's?
Peter Hoffmann sah ihn etwas entgeistert an und stammelte. Kannst du dich erinnern, wie ich dir vor 1 Jahr von dem Schuss im Wald erzählt habe? Gerald Weinzierl hatte so viel um die Ohren gehabt in den letzten Monaten.
Die Polizeistation musste im Ort umgesiedelt werden, weil die Räumlichkeiten nicht mehr im neuesten Zustand waren. Dann hatte es mit mehreren Straßen Probleme gegeben. Dann war im Dezember auch noch ein kräftiger Wintereinbruch gewesen, da hatte wieder gestreut werden müssen. Zu allerletzt kamen dann die Ortsbewohner und regten sich über Dinge auf, die ihn keineswegs tangierten und eigentlich auch sonst niemanden tangieren sollten.
Klar, was ist denn damit?
Ich hab da oben eine Leiche gefunden.
Gerald Weinzierl erstarrte.
Das war mit Abstand das Schlimmste, was ihm jetzt noch passieren konnte. Gerade noch hatte er sich auf den ersten gemeinsamen Abend ohne Kinder mit seiner Frau gefreut. Den konnte er jetzt vergessen.
Eine Leiche?
Ja, aber die ist nicht aus unserem Ort. Ich kenne den Mann nicht.
Herr Weinzierl sackte in sich zusammen.
Der hat eine Waffe in der Hand gehabt. Hat für mich sehr nach Selbstmord ausgeschaut.
So, das war's.
Ein besseres Dessert konnte er in diesem beschissenen Ort wohl nicht kriegen. Er tat doch wirklich alles, um die Menschen hier zufriedenzustellen. Und trotzdem gab es Gründe, sich das Leben zu nehmen?
Naja, die Frage konnte er sich wohl selbst beantworten.
Hast du die Polizei schon angerufen, Peter?
Klar, hab mir gedacht, du solltest trotzdem sofort Bescheid wissen.
Hätte er damit nicht bis morgen warten können?
Tot ist er ja eh schon länger.
Jetzt musste er natürlich mitfahren und sich den Anblick geben. Hoffentlich haben die ihn bis dahin schon mitgenommen, dachte er.
Nachdem Gerald Weinzierl seiner Frau Bescheid gegeben hatte, stieg er aus seinem SUV und bog in das Waldstück ein.
Nur ein Polizeiwagen und ein Krankenwagen. Da war ja eigentlich gar nichts los. Er spazierte langsam über das Geäst. Es überkam ihn plötzlich ein Gefühl, das er nicht wirklich zuordnen konnte. Er ging den schmalen Waldweg entlang. Dann hörte er Stimmen und wenig später sah er zwei ortsbekannte Polizisten. Dank ihnen hatte er sich dieses Jahr mit so einigen herumschlagen können.
Gefraster, dachte er sich, während er Servus sagte.
Die Leiche lag noch da, unberührt. Einer der Polizisten machte Fotos von der Schusswunde am Kopf.
Wisst ihr schon, wer das war?
Nein, leider. Das wird noch ein bisschen dauern.
Gerald Weinzierl stand jetzt fast einen halben Meter von der Leiche entfernt. Da hielt er inne.
Er kannte diesen Mann, aber wusste nicht woher.
War das ein Gemeinderatsmitglied der benachbarten Gemeinde gewesen?
Du, Gerald, ich muss dich bitten, den Tatort zu verlassen.
Er nickte dem Polizisten zu und verabschiedete sich.
Woher kannte er diesen Mann? Bei jedem Schritt wurde ihm unwohler. Er wusste genau, dass er dieses Gesicht schon einmal gesehen hatte. Doch wo und wann er mit diesem Mann zu tun gehabt hatte, konnte er auch nach gründlicher Überlegung nicht feststellen. Zumindest nicht in diesem Moment. Er stand wieder vor seinem allradbetriebenen SUV. Plötzlich hielt er inne.
Doch.
Doch, da war was.
Irgendetwas war zwischen diesem Mann und ihm passiert.
Ein Schauer lief ihm über den Rücken.
Wie angewurzelt stand er vor der Autotür.
Dann wanderte sein Blick, während er hastig ein- und ausatmete, noch einmal in die Richtung, aus der er gerade gekommen war.
Nein.
Er konnte sich beim besten Willen nicht erinnern, was vorgefallen war.
Nun stieg er ein.
Als er schon fast wieder im Ortszentrum angelangt war, wurde ihm klar, dass es erst 5 Uhr war.
Liebling, ich habe den Tisch noch nicht storniert. Sagen wir, ich hol dich um 6 Uhr ab?
Ich weiß. Sorry.
Also?
Okay, also ich stehe um 6 Uhr vor unserer Haustür.
Meine Mutter?
Ach, das ist kein Problem für sie. Bis später.
Gott sei Dank hatte er seiner Mutter für den Abend nicht abgesagt. So spontan war die Dame dann auch wieder nicht.
In seinem Büro erledigte er noch ein paar Telefonate und ging mit seiner Sekretärin deren Aufgaben für die kommenden Tage durch.
Als sie ihm dann auch noch kurz zusammengefasst die Anliegen der sonstigen Bewohner, die am Vormittag im Wartezimmer gewesen waren, geschildert hatte, schickte er sie in den Feierabend.
halb sechs. 15 Minuten hatte er noch, dann musste er los. Er konnte nicht anders. Schnell schlug er eine blaue Mappe auf und blätterte sie in hohem Tempo durch. Auch hier suchte er vergeblich nach einem Hinweis zu dem Toten im Wald. Woher kannte er diesen Menschen? Langsam war ihm die Sache nicht mehr geheuer. Beruhig dich, Gerold, dachte er. Vielleicht bist du nur überanstrengt von den letzten Wochen. Er schob die Mappe wieder zurück in eine der vielen Schubladen des Regals hinter ihm. Einen Versuch wollte er noch wagen. In 5 Minuten musste er los. Er griff zu einer Schublade, auf der Sonstiges stand, und versuchte sie zu öffnen. Das gibt's ja nicht. Er war verwirrt. Die Lade war verschlossen. Was konnte da wohl drin sein? Er öffnete eine andere Lade. Mehrere Schlüssel kamen zum Vorschein. Einer von ihnen musste es sein. Gerold Weinzierl beugte sich zur Lade hinunter. Hastig ging er die Schlüssel durch. Nein, der nicht. Der auch nicht. Nach dem 10. Schlüssel wollte er die Suche aufgeben. Doch dann blieb sein Blick an eben jenem 10. Schlüssel haften. Sein ganzer Körper fühlte sich plötzlich an wie das Gefühl, wenn man in einem eiskalten Gebirgsbach so lange im Wasser blieb, dass einem plötzlich wieder warm wurde. Dieses Gefühl, zwar zu wissen, dass man langsam erfror, man aber eher eine Wärme fühlte, deren Dasein man sich nicht erklären konnte. Sofort war Gerold Weinzierl klar, woher er diesen Mann kannte. Der Autoschlüssel in dieser Lade hatte seine Erinnerung wieder aufgefrischt. Seine Augen starrten wie gebannt auf den Schlüssel. Langsam zog er sie zusammen und griff sich mit dem linken Daumen und Zeigefinger in die Augen. Sein Mund schien förmlich zu brodeln. Als er seine Augen langsam wieder öffnete, sah er den Mann lebhaft vor sich. Der Mann weinte. Während dem Mann die Tränen hinunterliefen, sah er Gerold Weinzierl mit einem so vorwurfsvoll durchdringenden Blick an, dass diesem auf einmal auch die Tränen hinunterschossen. Gerold Weinzierl heulte, was das Zeug hielt. Der Bürgermeister hatte in seinem ganzen Leben noch nie so einen Schwall an Gefühlen empfunden, wie es in diesem Moment der Fall war. Eine Minute dauerte dieser Zustand an. Dann drehte sich Gerold Weinzierl um und suchte nach einem Taschentuch. Schnell nahm er eines aus dem Spender und drehte sich wieder um. Der Mann war verschwunden. Mindestens eine halbe Minute starrte er noch auf den Punkt, wo der Mann im Raum gestanden hatte. Gerade noch hatte er sich langsam beruhigen können, doch jetzt kamen sie schon wieder. Scheiße, dachte er. Er wusste genau, was er diesem Mann angetan hatte und warum dieser sich genau diesen Wald in seiner Gemeinde ausgesucht hatte, um Selbstmord zu begehen.